Die Geburt Siddharthas. Das ist die Geschichte der Geburt des späteren Buddhas, erzählt von Horst Gunkel aus Gelnhausen. Es ist fast 2600 Jahre her, dass die Königin Maya von Shakya, das ist ein kleines Land im damaligen Nordindien, einen merkwürdigen Traum hatte. Sie lag in diesem Traum auf einem Bett, als ein riesiger weißer Elefant erschien. Sie sah das mächtige Tier verwundert, aber völlig ohne Angst an. Der Elefant schien zu lächeln, als er an ihr Bett herantrat. Er hob seinen Rüssel und berührte die Königin damit an ihrer rechten Seite, in der Nähe der Hüfte. Ein wunderbares Gefühl des Glücks und der Erfüllung bemächtigte sich der Königin. Doch im selben Augenblick verschwand der Elefant spurlos. In dieser Nacht fand Maya kaum Schlaf. Das wunderbare Ereignis beschäftigte sie doch sehr. Und wäre der Elefant nicht so groß gewesen, dass er unmöglich durch die Tür des königlichen Schlafgemachs gepasst hätte, dann hätte Maya nicht einmal sagen können, ob es ein Traum war oder Realität. Am Morgen darauf erzählte Maya ihrem Ehemann, dem Raja Suddhodana, von diesem ungewöhnlichen Traum. Raja ist so etwas wie ein König oder ein Fürst. Suddhodana weiß, was in solchen Fällen zu tun ist. Er lässt einen Brahmanen, einen hinduistischen Priester, kommen. Aber nicht irgendeinen Brahmanen, sondern den angesehensten Brahmanen der Stadt, auf dass dieser ihm den Traum deuten möge. Da es heißt, dass die Brahmanen mit den Göttern vertraut sind, wie das jeder gläubige Hindu annimmt, vermag er auch zu deuten, was die Götter der Königin im Traum mitteilen wollten. Euch ist ein großes Glück beschieden, Hoheit, weiß der Brahmane zu berichten. Denn der Elefant steht für Macht und Stärke. Weiße Elefanten sind äußerst ungewöhnlich. Die Farbe Weiß steht für Reinheit, für spirituelle Reinheit, weswegen wir Brahmanen auch weiße Roben tragen. Und die Berührung eurer Seite mit dem Rüssel, einem mächtigen Organ an ziemlich intimer Stelle, weist darauf hin, dass ihr ein Kind von eurem Gemahl empfangen habt. Zusammengefasst kann ich also sagen, Königin Maya, ihr seid schwanger, und zwar mit einem ungewöhnlichen Knaben, der die Eigenschaften des Elefanten hat, der dann plötzlich nicht mehr außerhalb von euch sichtbar war, weil er in euch selbst reift. Ihr seid schwanger mit einem Knaben, der so mächtig wie ein Elefant ist, so mächtig, dass sein Ruf in aller Welt gehört wird und der außerdem von spiritueller Reinheit ist. Selbstverständlich wurde der Brahmane dafür, für diese positive Weissagung, reichlich belohnt. Und Maya war voller Glück. Suddhodana war auch höchst erfreut, dass er endlich einen Stammhalter bekommen sollte, denn seine Frau war nicht mehr ganz jung. Und natürlich ging es dem König wie Öl runter, dass der Ruf seines Sohnes in aller Welt gehört würde. Aber in ihm keimte auch schon eine Sorge. Was soll denn das, was der Brahmane da von spiritueller Reinheit gesagt hat? Sein Sohn gehörte schließlich dem Adel an, der Krieger- und Beamtenkaste, und nicht den Brahmanen. Gut, wenn er damit die Götter günstig stimmen könnte und diese dazu beitragen könnten, dass sein Sohn als Heerführer Sieg in Schlachten gegen die Gegner des Staates erzielen würde, dann wäre das sicher hilfreich. Aber der Brahmane hatte nicht gesagt, dass sein Schwert in aller Welt gefürchtet werde, sondern dass sein Ruf in aller Welt gehört würde. Suddhodana machte sich so seine Gedanken. Eines war aber auf jeden Fall sicher. Maja war schwanger und konnte mit der Geburt eines Sohnes, eines Stammhalters rechnen. Von weiterem Verlauf der Schwangerschaft berichtet der Pali-Kanon, also die Sammlung der buddhistischen Schriften, nichts, sondern erst wieder vom letzten Tag vor der Geburt des Sohnes. Und was wir dort finden, ist ziemlich legendenhaft. Ich möchte es hier dennoch berichten, bevor ich eine mögliche Alternative zu der üblichen Geburtsgeschichte anbiete. Der Pali-Kanon berichtet, dass sich Königin Maya kurz vor der erwarteten Geburt, also in hochschwangerem Zustand, aufmacht, um das Kind im Hause und unter Beistand ihrer Mutter zur Welt zu bringen. In einer anderen Stadt, sehr viele Meilen von der Hauptstadt Kapilavatthu entfernt, in der sie wohnen. Die Hochschwangere begibt sich also mit einem Pferdewagen oder einem Ochsenkarrer auf die miserablen und staubigen sowie mit Büffelkot und Pferdeäpfeln übersäten Straßen Indiens vor rund 2600 Jahren, um ihre Mutter aufzusuchen. Das wird eine äußerst holprige Fahrt und das bei großer Hitze. Es ist bereits Mitte Mai im heißen Indien. Und so kommt es, wie ich meine, so wie es kommen musste. Die Wehen setzen unterwegs ein. In der Nähe des Dorfes Lumbini muss die Fahrt unterbrochen werden, weil das Kind kommt. Der Pali-Kanon berichtet uns, wie Königin Maya im Stehen ihr Kind gebiert. Sie hält sich dabei an einem Saalbaum fest. Maya gebiert ihr Kind, so steht es geschrieben, nicht auf dem natürlichen Weg, sondern der Knabe tritt ihr aus der Seite heraus, dort, wo der Elefant sie berührt hat. Der Saalbaum ist darüber so hoch erfreut, dass er Blütenblätter über die Gebärende und den Säugling herabregnen lässt und, wie es sich in solchen Augenblicken gehört, erbebt die Erde. Es geschehen noch weitere merkwürdige Dinge. So geht der frisch geborene Säugling beispielsweise einige Schritte, natürlich genau 7, die heilige Zahl, so berichtet es der Pali-Kanon. Und dann erklärt der Neugeborene, dass er auf der Welt den Dharma, also die spirituelle Wissenschaft, verkünden werde. Völlig entkräftet wird die Mutter, möglicherweise auch mit Kindbettfieber, zurück nach Kapilavatthu gebracht, wo der Knabe freudig empfangen wird. Maya aber wird diese Woche nicht überleben. Natürlich müssen wieder Brahmanen geholt werden, um das Kind einzusegnen und die Zukunft zu deuten. Jedoch ließ König Suddhodana diesmal auch einen alternativen Wahrsager zu, den Asita, einen weisen alten Mann, der in den Bergen wohnte. Die Brahmanen, so wird berichteten, weissagten, dass der Knabe entweder ein großer weltlicher Herrscher werde oder ein berühmter spiritueller Führer. Die Sutta Pitapatha berichtet, das ist ein Teil des Pali-Kanons, dass Asita das Kind 3 Tage lang beobachtete und dass er danach prophezeit habe, dieser Knabe werde einst Buddhaschaft erlangen und das Rad der Lehre in Gang setzen. Asita bedauerte, dass er das nicht mehr erleben werde. Er wies daher seinen Neffen Nalaka an, dieser möge unbedingt später beim Buddha Siddhartas Lehre hören. 7 Tage nach der Geburt des Kindes, nach Siddhartas Geburt, verstarb Maya. König Suddhodana jedoch war nicht nur mit Mara, sondern auch mit deren Schwester Mahapajapati Gotami verheiratet. Das war so eine Nebenfrau. Und diese war selbst gerade niedergekommen. Also wurde Siddhartha von Mahapajapati zunächst als Amme und dann als Ziehmutter großgezogen. Bei dem bisherigen habe ich mich an die Vorgaben des Pali-Kanon gehalten. Allerdings hat mich immer stutzig gemacht, wieso eine hochschwangere Frau von fast 40 Jahren unmittelbar vor der Geburt eine äußerst strapaziöse Reise auf sich nimmt, die nach menschlichem Ermessen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Geburt unter widrigen Umständen einleiten wird. Dies macht ein vernünftiger Mensch doch nur, wenn ihm die Alternative noch schrecklicher erscheint. Und so wie ich mich darüber wunderte, ging es auch einigen anderen Leuten. Daher gibt es die Theorie, dass die Mutter aus Angst vor einem Kaiserschnitt floh. Ein Kaiserschnitt kam in jener Zeit in verschiedenen Hochkulturen auf, wenn Gefahr für das Leben des Kindes bestand. Er wurde jedoch nur in Herrscherhäusern, daher der Name Kaiserschnitt, vorgenommen, wenn dadurch der Thronfolger gerettet werden konnte. Damals jedoch überlebten die meisten Frauen den Kaiserschnitt nicht. Es ist also durchaus möglich, dass es Probleme während der Schwangerschaft gab, eine Querlage oder was auch immer, und die Vornahme eines Kaiserschnittes erwogen wurde. Die so verängstigte Mutter könnte daher versucht haben, in ihr Elternhaus zu fliehen, wo ihrem Überleben mindestens so viel Wert beigemessen würde wie dem des Kindes. Diese Theorie erklärt, so finde ich, nicht nur die Flucht der Maya, sondern auch die Aussage des Pali-Kanon, dass das Kind nicht auf natürlichem Weg, sondern aus ihrer Seide heraustrat. Es erklärt auch das zeitlebens getrübte Verhältnis Siddharthas zu seinem Vater. Außerdem erklärt es in meinen Augen auch, warum der Buddha später nicht nur von den Leiden Alter, Krankheit und Tod sprach, sondern immer auch die Geburt dazu zählte, die doch gemeinhin als freudiges Ereignis angesehen wird. Er sagt immer, Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind Leiden. Ich denke, es ist schwer für ein Kind zu erfahren, dass es nur lebt, weil die Mutter starb. Umso mehr, wenn es den Anschein hat, dass es nur lebt, weil der Vater die Mutter geopfert hat, um der Erbfolge willen. Diese Interpretation wird der Geschichte des Siddhartha neben der spirituellen Seite auch noch einen psychologischen Aspekt für sein Verhalten in der Jugend hinzufügen. Etwas, das man mit Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen beschreiben kann. Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen, auf Pali Paticca Samuppada, ist der Kern der Lehre des Buddha. Eine Anmerkung noch, aus schriftlichen Quellen, zum Beispiel der mesopotamischen Keilschrifttafel und der römischen Lex Regia von 715 vor unserer Zeitrechnung, geht hervor, dass Schnittentbindung in der indischen und in der jüdischen Kultur praktiziert wurden.